Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, das Thema künstliche Intelligenz, KI, beschäftigt mich natürlich auch im Alltag, beschäftigt mich beruflich und natürlich auch im China-Buch, das ich jetzt gerade fertig geschrieben habe. Aber da ist es nicht so, dass ich jetzt sage, ich schreibe ein einzelnes Kapitel über KI, sondern ich mache in dem Buch auch ganz klar, es geht gar nicht so sehr um KI selbst, um das Thema, sondern was genau wird damit am Ende bezweckt und was wird damit gemacht. Also es ist auch kein Kampf um KI, auch das mache ich in dem Buch, klar. Aber interessant ist, wie Gesellschaften mit diesem ganzen Thema letztendlich umgehen. Und da habe ich einige ganz interessante Artikel gelesen, speziell was China angeht, auch Statistiken. Und grundsätzlich, und das habe ich auch in einem eher, sagen wir mal, wissensbezogenen Kapitel so dargestellt, ist KI etwas in China, das man schon auch irgendwo als Konkurrenz zur bestehenden Bildung sieht. Und zwar eher im positiven Sinne. Bei uns ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen fast schon das Credo mittlerweile vorhanden bei vielen, naja, eigentlich ist Lernen immer unwichtiger. Auswendig lernen sowieso, aber auch ansonsten eigentlich kann die KI vieles übernehmen. In China sieht man das aber anders oder zumindest große Teile, sagen wir es mal so, gerade der Mittelschicht. Denn dort ist Lernen historisch auch immer kulturell schon tief verwurzelt mit Leistungs- und Prüfungsgedanken. Also es ist auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr gutes Ergebnis irgendwie erzielt habe. Ja, nimm mal das Beispiel. Ein sehr gutes Ergebnis erzielt habe in der Schule und prüste mich dann damit, dass ich das eigentlich ja nur durch meine Intelligenz geschafft habe. Zum Beispiel, ja, ich habe gar nicht gelernt für den Test. Ja, dann ist es in China oftmals sogar eher negativ, wenn man dann denkt, okay, es ist eigentlich nicht verdient oder es wird sogar angezweifelt, ob man das überhaupt sozusagen auf einem fairen Weg erreicht hat. Und das ist immer ganz wichtig, dass man auch jetzt nach wie vor denkt, in China, man hat sozusagen die Überzeugung, KI ist ein Filter, der vielleicht die Routinearbeit vernichtet, aber er ist eben nicht einfach etwas, was alles andere ersetzt. Und man sagt sogar, jetzt wird sich noch stärker zeigen, wer sozusagen wirklich lernt, wer sozusagen bereit ist, das ja Unmenschliche darzustellen. Wenn man sagt, es wird so sein, dass viele auch sehr tiefgreifende Problemlösungen menschliches Denken benötigen. Und dass man jetzt sogar dort noch wichtiger wird, weil die KI das eben nicht kann. Aber natürlich, wer sozusagen unten ist, wer sozusagen nur noch das ganz Stupide beherrscht, das, was die KI kann, der fällt weg. Und deswegen geht man sogar davon aus, dass es sein kann, dass dieser ganze sozusagen Bildungswahl in China, den wir ja über Jahre gesehen haben, dass der sogar nochmal ein bisschen zulegen könnte. Aber das ist ein bisschen schwer zu antizipieren. Ja, also, das war so mal als sozusagen Einführung ins Thema. Jetzt haben wir an dieser Stelle ein Paradoxon, und zwar speziell beim Wohlstand. Denn die Kommunistische Partei, ganz speziell unter Xi Jinping, hat ja ein Versprechen abgegeben. Und das lautet Common Prosperity, also gemeinsamer Wohlstand. Dass das wahrscheinlich eins zu eins nicht umzusetzen ist, ist eh klar. Ja, das ist ein sehr sozialistisches Versprechen. Aber es ist schon so, dass es eben irgendwie eine Staatsdoktrin ist, die man in irgendeiner Form umsetzen will. Und jetzt ist es so, dass aktuelle Statistiken, die sich so ein bisschen mit Gesellschaftsentwicklung und KI beschäftigen, speziell Analysen von zum Beispiel der Expert Economics, die zeigen, dass KI alles andere als ein Gleichmacher ist, große Überraschung, sondern möglicherweise auch in China die Gräben nochmal brutal aufreißt. Und ganz konkret sagt man, die Gewinner der KI-Revolution in China werden eben wahrscheinlich die hochentwickelten Ostküsten sein. Ich muss bei dem Begriff immer selbst kurz innehalten, weil ja, Westküsten gibt es ja eigentlich von China nicht, aber ja, ist klar, was damit gemeint ist. Also im Prinzip dieser ganze Gürtel, der sich von unten von Shenzhen hochzieht, bis ja letztendlich auch Peking. Peking liegt nicht direkt an der Küste, aber die kommen hier mit rein sozusagen, sind nicht so weit weg vom Meer. Tianjin ist dann sozusagen das ja Hafentor von Peking. Und ja, die haben eben die KI, die verketten bei sich, Hardware, Halbleiter, Rechenzentren, sehen wir auch jetzt bei den Firmen, ja, die sind alle, die jetzt im Prinzip im Fokus sind. Shanghai, Peking wird ein bisschen unterschätzt. Ja, viele denken immer nur an Shenzhen mittlerweile. Ja, wichtig, aber gerade die Halbleiter oder auch Hardware die sitzen nicht unbedingt nur in Shenzhen. Und diese Ungleichheit auf dem Papier, die sehen wir heute schon relativ klar bei den Einkommensdaten, die wir haben bei dem verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen. Also in Peking, das ist sozusagen für mich schon eigentlich, ja, zusammen mit Shanghai ist es schon so die stärkste KI-Stadt, ja, wenn man es so bezeichnen darf. Die haben ein verfügbares Einkommen von 90.000 Renminbi im Jahr. Das sind so 11.000 Euro pro Jahr, ne? Ganz klar, Durchschnitt. Und sind damit in China ganz vorne. Danach kommen so Städte wie Guangdong im Süden, ja, da wo ich ja auch mal gewohnt. Also Guangdong ist eine Provinz, sorry. Guangdong hat dann Städte wie Shenzhen und Guangzhou. Die liegen so bei 7.000 Euro. Ja. Danach kommt so der nationale Durchschnitt, den man mal einordnen kann, der ist so bei 5.000 Euro. Wie gesagt, Jahreseinkommen. Ja. Und dann gibt es noch die sozusagen ärmsten Provinzen wie Gansu, die liegen dann bei 4.000 Euro. Das sind unter 300 Euro knapp im Monat. Ja, muss man sich immer vergegenwärtigen, wo China da eigentlich noch steht. Und ja, die Ökonomen sagen natürlich jetzt, es kann jetzt zu einem Agglomerationseffekt kommen, dass diese reichen Städte durch einmal Spitzengehälter, weil die eben die klügsten Köpfe anziehen, noch mehr aus diesen Provinzen absaugen. Und klar ist natürlich auch, ja, es werden diese Leute gesucht, Talente generell, ja, aber auch Leute, die einfach, also die Talente werden gesucht, die verdienen möglicherweise, aber natürlich auch Unternehmer machen sich das unterschiedlich zunutze. Und wahrscheinlich in der Stadt eben mehr als auf dem Land. Und das ist ein klares Zeichen, dass wahrscheinlich erstmal durch diese reine Entwicklung von KI in China diese Kluft eher nochmal weiter aufgeht. Ja, ist ein super spannendes Thema, muss ich auch sagen, im Buch jetzt, das war sowas, habe ich jetzt auch noch überlegt, bringst du das nochmal anders mit rein? Das kann man natürlich auch sehr kritisch ewig aufbauen, aber es ist immer so die Frage, zum einen, wie zeitlos ist das? Da kann sich sehr, sehr viel entwickeln in den nächsten Monaten schon, ja. Und natürlich ist auch etwas, wenn du damit einmal anfängst in so einem Buch, du willst es ja nicht nur ankratzen. Also das ist schon dann so, boah, da ist mal ganz schnell so ein Subkapitel weg. Und ich kann jetzt nicht jedes Subkapitel, also wenn ich jetzt das Thema Herausforderungen in China, dann kann ich da nicht 10, 20 so Dinger machen und die genau analysieren. Das ufert komplett aus. Ja, deswegen sind es manchmal so Themen, die ich nur irgendwo am Rande nehmen kann. Und die Sachen, die dann ausufern, das sind wirklich Themen, die auch absolut relevant sind, wo ihr auch in den Umfragen gesagt habt, das wollen wir auf jeden Fall. Überkapazitäten, Taiwan, sowas. Ja, deswegen sowas heute ist nicht weniger relevant unbedingt für China, aber in so einem Buch nicht so abbildbar. Ja. So, also, und jetzt haben wir im Prinzip, um das nochmal zusammenzufassen, ein Dilemma, wieder mal, wie so oft, ja. Also wir haben einmal den Wachstumsmotor, ja, weil es auch ganz klar kommuniziert wurde, letztes Jahr nochmal offiziell. Peking zum Beispiel hat den KI-Plus-Plan ausgerufen. Also man will sozusagen mit aller Macht auch traditionelle Industrien, also auch die Landwirtschaft zum Beispiel, zu KI hinbewegen. Also nicht einfach nur sagen, okay, wir ja, machen jetzt irgendwelche Video-Apps mit KI und unsere Hardware wird noch KI-optimierter. Nein, es geht darum, dass KI alle Bereiche in China viel stärker noch tangieren wird. Ja. Und die digitale Wirtschaft in China soll bis 2030 13% des gesamten BIP ausmachen. Also wirklich direkt. Das ist nicht irgendwie Einflussnahme. Ja. Und das heißt, die Führung hat eigentlich ganz klar gesagt in China, KI gilt als eine einmalige Chance nochmal für uns Wachstum zu generieren, aber gleichzeitig auch die eigentlich ja schrumpfende Erwerbsbevölkerung durch Effizienz auszugleichen. Also man setzt voll auf KI. Die Frage wird nicht großartig gestellt, ob man KI braucht. Aber es wird eben so sein, dass gerade im sozusagen unteren Gürtel der Mittelschicht eine gewisse Arbeitslosigkeit oder eine höhere Arbeitslosigkeit entsteht, Jobs wegfallen und das wird eben nicht einfach durch Technologie kompensiert. Ja, also klassisches Beispiel, irgendeine einfache Servicekraft, die sitzt nicht morgen daheim im Rechner und programmiert dann für irgendein Tech-Startup, Künstliche Intelligenz und fängt ja an, irgendwie Quantencomputing abzuwickeln, ganz klar. Und auf der anderen Seite hast du eben die verschiedenen Verhältnisse, die wir heute schon haben und die jetzt möglicherweise noch stärker in die eine oder andere Richtung gehen. Man muss aber auch sagen, und da bin ich jetzt schon beim Fazit, dass technologische Revolution eigentlich in der Geschichte immer erstmal die Ungleichheit drastisch verschlimmert haben, aber mittel- bis langfristig, also in späteren Reifephasen, eigentlich immer der Gesellschaft gesamtheitlich dazu geholfen haben, noch wohlhabender zu werden. Ob das dieses Mal so ist, ist ja die ganz große Debatte, nicht nur in China, kann man natürlich aus heutiger Sicht nicht wirklich sagen. Gibt es viele Studien schon zu oder zumindest Überlegungen, so muss man es ausdrücken, Studien nicht wirklich, denn die Empirie ist ja recht schlecht. Aber ich gehe schon persönlich, wenn ich jetzt hier die Glaskugel hätte, ich frage jetzt nicht die KI, sondern die Glaskugel, würde ich schon sagen, dass das durchaus realistisch ist, einfach aus meinen wirtschaftlichen Überzeugungen aus, dass ich eben auch sehe, dass es ja immer so ist, dass normalerweise, selbst wenn diese Kluft in einem kapitalistischen System größer wird, insgesamt alle davon profitieren. Natürlich wird China hier möglicherweise auch noch andere Vehikel einsetzen in Form von Steuern und Umverteilung. Das ist sicherlich etwas, was auch noch gar nicht beantwortet ist. Zum einen, wie wird das besteuert? Also nicht nur ein Roboter oder KI, sondern gibt es möglicherweise auch noch mehr Umverteilung. Das ist sicherlich etwas, mit dem sich China beschäftigt, weil sie sagen, hey, für uns ist wichtig, dass die Top-Leute oder die Top-Unternehmen, dass die wirklich auch maximal wachsen, maximal Gewinne bekommen. Aber klar ist, die anderen müssen auch was davon abhaben. Und das wird sicherlich passieren. Ja, wie genau, das steht auf einem anderen Blatt. Insofern glaube ich schon, dass man da weiterhin drauf setzen wird, dass man sagt, diese Ungleichheiten müssen wir erstmal akzeptieren, solange sie eben nicht eine gewisse Instabilität hervorruft. Das wissen wir, das will China auf keinen Fall. Aber ansonsten glaube ich schon, dass man da weiterhin alle Türen öffnet für die Protagonisten der KI-Entwicklung, dass man das zwar offiziell nie so sagen wird, aber dass man natürlich schon sagt, ja, wir müssen hier sogar eine gewisse Ungleichheit, die noch größer wird, diese Disparität, müssen wir in Kauf nehmen, um langfristig insgesamt mehr Wohlstand zu erzeugen. Aber man muss natürlich genau aufpassen, denn einzelne Regionen und einzelne Bevölkerungsgruppen, die könnten durchaus stärker unter Druck geraten, in einem ja ohnehin auch ein Stück weit anfälligen wirtschaftlichen Umfeld. Das mal heute, so eine kleine Einordnung, wieder mal zur künstlichen Intelligenz. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia, hui, chen.